Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann und mein Gast ist Hildegard Müller. Sie ist die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, VDA. Also sie vertritt die Interessen der deutschen Automobilindustrie, ist also Deutschlands Autolobbyistin. Herzlich willkommen, Frau Müller.
Herzlich willkommen, Frau Kaufmann.
Frau Müller, können Sie sich noch an Ihr erstes Auto erinnern?
Oh ja, das kann ich noch sehr gut. Ich war Studentin und darauf angewiesen, ein bisschen mobil zu bleiben und habe dann ein gebrauchtes, mehrfach gebrauchtes Auto gekauft, sozusagen für wenig Geld damals. Das hat dann mir noch gute Dienste getan und das war ein VW Golf damals.
Und welches Auto fahren Sie heute?
Das unterliegt der Schweigepflicht. Vielleicht sage ich, ich fahre Hybrid. Das ist mir sehr wichtig. Für mich ist das das Beste aus beiden Welten. Ich kann mich nah ganz voll elektrisch bewegen in den Städten und so weiter. Und wenn ich mal längere Strecken habe und ich ganz sicher bin, ob ich das hinbekomme mit dem elektrischen Laden, klappt das dann auch.
Ist es denn ein deutsches
Format? Auf jeden Fall ein deutsches Format, ja.
Wenn Sie da so über die Autobahn brettern und dann kommt das Schild Geschwindigkeitslimit aufgehoben, wie fühlt sich sowas für Sie an?
Also erstens halte ich mich natürlich immer an die Geschwindigkeitslimite. Das ist ja außerhalb jeder Frage, vor allem weil ich auch Mutter einer Tochter bin, die gerade ihren Führerschein gemacht hat. Da will man ein ganz besonders gutes Vorbild sein, nein, aber auch sowieso. Ich finde, je nach Verkehrssituation finde ich das wirklich angemessen, dass man sagt, jetzt könnte man auch noch mal ein bisschen beschleunigen. Es macht auch Spaß. Ich fahre auch gerne selber Auto. Also insofern ist es ein gutes Gefühl. Und genauso kann man ja auch weniger fahren, wenn man selber das Gefühl hat, jetzt ist die Verkehrsdichte ein bisschen schlechter oder es ist Nebel oder es regnet. Jetzt kommt ja auch wieder die Jahreszeit, die nicht so toll ist. Da fahre ich auch den Wagen mit Sicherheit nicht aus.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihre Tochter hat gerade den Führerschein gemacht. Wenn die jetzt kommt und sagt, Mama, ich möchte ein chinesisches E-Auto mir zulegen von BYD, wie reagieren Sie dann?
Da würde ich erstmal sagen, es gibt ganz tolle andere Autos und andere Hersteller. Neben der ersten Frage, die ich stelle, warum brauchst du überhaupt dein eigenes Auto jetzt? Aber ich glaube, dass wir super Angebote auch von deutschen Herstellern haben. Die Zahlen in Deutschland geben uns übrigens recht. 7 von 10 Elektroautos, die in Deutschland verkauft werden, sind von deutschen Herstellern. Und gerade im Einstiegssegment haben wir da auch gute Angebote.
Da will ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Sie können ja aber froh sein, wenn Ihre Tochter überhaupt ein E-Auto möchte, weil jüngste Umfragen zeigen, dass die Zahl der E-Autokäufe, der privaten E-Autokäufe zurückgegangen ist und auch immer mehr Menschen, die schon ein E-Auto fahren, sich jetzt wieder überlegen, einen Verbrenner zuzulegen. Was läuft denn da schief in Deutschland?
Ja, das eine ist, wir müssen natürlich ständig daran arbeiten, gute, neue und bezahlbare Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, aber damit ist es nicht getan und das sehen wir gerade. Zum einen hat natürlich die Rücknahme der Kaufprämien, die gezahlt worden sind, zu einem erheblichen Strömungsabriss gesorgt, sowohl bei den Flotten als auch im privaten Bereich. Zum anderen machen auch leider immer noch einige die Erfahrung, dass natürlich das mit dem Laden noch Nachholbedarf hat. Das eine ist ja die Ladesäule über der Erde und das andere ist die Frage, sind sie auch ausreichend an Stromnetze angebunden? Hier haben wir gerade, wenn wir an das neue Normal denken, Menschen, die nicht in Einfamilienhäusern wohnen, die in Mietwohnungen wohnen, da gibt es noch große Herausforderungen und übrigens nicht nur im Pkw, sondern besonders auch im Nutzfahrzeugbereich. Und dann überlegen die Leute, ich muss mich von A nach B bewegen, klappt das, kann ich laden, kann ich nicht laden und die gesamte politische Diskussion zurzeit verunsichert natürlich auch erheblich bei diesem Thema.
Viel Kritik an der Politik ihrerseits auch. Hat diese Bundesregierung in Sachen Wirtschafts- und Automobilpolitik versagt?
Zumindest ist der Hochlauf, den man ja von uns auch fordert, auch übrigens mit drastischen Geschwindigkeiten und mit Strafen, wenn das nicht passiert. Diese Geschwindigkeit, die man von uns fordert, die liefert die Politik nicht. Wenn ich an Planungs- und Genehmigungsverfahren denke und an viele andere Punkte, wie umständlich das ist halt mit dem Aufbau eines Stromnetzes und anderer Dinge. Sie hat aber insbesondere auch ihre Hausaufgabe in einem Punkt nicht gemacht, denn es geht ja nicht nur um die Frage, ob wir Autos bauen, sondern auch, wo wir Autos bauen. Und das ist der Standort, der mir Sorgen macht. Ich glaube, mit unseren Produkten sind wir in einem harten und immer härter werdenden internationalen Wettbewerb durchaus wettbewerbsfähig. Aber der Standort ist es leider immer wieder. Und da 70% unserer Arbeitsplätze am Export hängen, mache ich mir hier große Sorgen. Da geht es um Energiekosten, da geht es um Überregulierung, Steuern, Abgaben, da geht es auch um Lohnkosten und viele andere Dinge mehr. Hier gibt es einiges zu tun.
Jetzt hat aber die SPD gerade vorgeschlagen, doch wieder über Kaufprämien nachzudenken. Das müsste sie doch glücklich stimmen.
Naja, dieses, man müsste mal darüber nachdenken, ob und ab wann, führt erstmal dazu, dass die Leute sagen, dann warte ich doch mal ab. Vielleicht gibt es noch mal was. Also wir erwarten klare und schnelle Signale, die zum Beispiel auch in der Frage von Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos liegen könnte oder anderes mehr. Das kann schnell wirken. Nur eine ewig lange Diskussion über Prämien, die nicht von uns, sondern die von der Politik kommt, da lege ich großen Wert drauf, führt erstmal nur zur Kaufzurückhaltung. Deshalb brauchen wir eins, Klarheit. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen schon relativ schnell genau wissen, woran sie sind.
Sie waren ja selber in der Politik, saßen für die CDU im Bundestag, waren Staatsministerin im Bundeskanzleramt unter Angela Merkel. Wie willkommen sind Sie denn heute noch im SPD-geführten Kanzleramt?
Ach, ich bin ja 2008 aus der Politik raus, also das ist ja auch schon ewig her und trotzdem kennt man natürlich den einen oder anderen. Ich glaube, wichtig ist, dass ich jemand bin, weil ich ja auch in der Wirtschaft aktiv war, ich war operative Vorständin. Ich kenne die Bedarfe von beiden Seiten.
Die Frage war aber, wie willkommen Sie da noch sind als Vertreterin?
Also jetzt zu glauben, weil man aus der einen Partei kommt oder nicht oder so, da sind alle sehr professionell.
Die Frage ist, wie groß ist das offene Ohr des Kanzlers für die Anliegen der Automobilindustrie?
Ich würde mir generell wünschen, dass wir ein offeneres Wort auch des Kanzlers und auch anderer in der Politik hatten, sich mit den Ursachen unserer Probleme zu befassen und nicht nur mit Symptomen. Und da sind wir auch mal unterschiedlicher Meinung, was den Standort angeht. Und jetzt streite ich mich gerne über Instrumente, aber nicht darüber, dass wir halt zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und insofern sind wir im Diskurs, in dem Positiven. Er hat ja auch die IAA letztes Jahr eröffnet und vieles andere mehr. Aber wir sind natürlich auch unterschiedlicher Meinung an bestimmten Themen.
Wettbewerbsbedingungen, Standortbedingungen, das alles soll sich ja eigentlich auch ändern. Das hat ja die Regierung auch erkannt. Es ist ja eine Wachstumsinitiative geplant, ein Maßnahmenpaket, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wovon auch die Automobilindustrie profitieren würde. Und das Ganze hängt zusammen mit dem Haushalt fürs kommende Jahr, an dem die Politiker im Moment noch basteln. Und manche sagen, daran könnte die Ampel noch zerbrechen. Wie katastrophal wäre es, wenn das nicht kommt?
Wir brauchen dringend diese Impulse. Es geht ja auch nicht nur die Automobilindustrie, sondern die gesamte Wirtschaft wartet ja. Der BDI hat ja vor kurzem eine Transformationsfahrtstudie eröffnet, wo sich deutlich macht, als Autoindustrie sind wir global dabei und ganz vorne sehen wir natürlich auch diesen Protektionismus, der weltweit wächst und anderes, aber die Probleme haben auch andere, hat der Maschinenbau, die Elektroindustrie und viele andere mehr. Und 20% der Industrieproduktion in Deutschland sind akut gefährdet. Und wenn die Industrie gefährdet ist, dann hängen da viele Arbeitsplätze natürlich auch im Umfeld dran. Auch der Bäcker und der Arzt im Umfeld der Laden. Also das sind ganze Systeme gefährdet. Und deshalb muss hier schnell gehandelt werden. Deshalb muss diese Wachstumsinitiative natürlich schnell kommen, auch wenn sie ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und das ist für mich so wichtig. Wir brauchen eine Politik und auch eine öffentliche Diskussion darüber, dass wir von den Ursachen unserer Probleme wegkommen und nicht nur Symptombekämpfung mit weißer Salbe, mal hier, mal da was machen. Ein Unternehmen kommt in Schwierigkeiten, dann helfen wir. Wir müssen unsere Probleme in den Griff bekommen. Zum Beispiel zu teure Energiekosten, um ein Beispiel zu nennen. Und da erwarte ich, dass jetzt diese Regierung auf jeden Fall ihre Arbeit macht. Jeder Monat, den sie nicht handelt, ist einer zu viel. Im internationalen Wettbewerb wartet man nicht drauf. Im Gegenteil, man setzt genau auf diese Schwäche. Andere Regionen sagen, bei uns kann man super investieren. Die ziehen hier durch Deutschland, sprechen Unternehmen an und weisen auf attraktive Rahmenbedingungen bei sich. Das heißt, wir brauchen handlungsfähige Politik.
Muss sich nicht eigentlich auch die Autoindustrie an die eigene Nase fassen, weil sie einfach die E-Mobilität verschlafen hat und eigentlich viel zu spät dran ist?
Ich frage mich dann, wie Sie auf diese fröhliche These so kommen. Ich kann das von den Zahlen, Daten, Fakten her nicht genau unterstützen. Wir sind der zweitgrößte Produzent von Elektroautos weltweit. Wir 7 von 10 Elektroautomodellen, die wir verkaufen hier in Deutschland, sind von deutschen Herstellern. Und auch
in Deutschland, aber wenn Sie die weltweiten Zahlen anschauen.
Nee, aber auch auf den, europäischen, den amerikanischen und internationalen chinesischen Märkten schlagen wir uns gut. Ich finde, man muss jetzt mal an einer Sache auch ehrlich sein. In China 1,4 Milliarden Menschen entsteht ein gigantischer Markt. Genauso wie wir heimische Marken gerne kaufen, kaufen die auch heimische Marken. Für uns ist es wichtig, dabei zu sein.
Und man ist nur dabei, aber trotzdem, wenn man den weltweiten Markt anschaut, dann haben die Chinesen, hat BYD einfach wahnsinnig aufgeholt. Und wenn man nur den E-Automarkt
aufgeholt, sagen sie. Aber ich sag mal, erstmal sind die ja nur mit der Elektromobilität neu eingestiegen. Es gab ja keine Verbrenner.
Aber das
transformieren.
Ist ja die Zukunft.
Ich sag ja, aber es ist leichter, neu wo einzusteigen, als auch noch zu transformieren. Wir reden ja noch über Menschen, über Arbeitsplätze und über Systeme, die wir haben. Ich will nur noch mal trotzdem die Zahl sagen, bei aller Kritik, wir nehmen das schon ernst, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Wir verkaufen 100-mal so viele Autos in China wie umgekehrt. Also es ist immer auch noch so, dass wir da eine gute Wettbewerbsposition haben, aber ich sage ja, der Markt ist hart, wir müssen uns ständig neu erfinden und wir investieren deshalb allein in den nächsten 4 Jahren rund 280 Milliarden Euro in Forschung, Innovation, Digitalisierung, neue Antriebe und 130 Milliarden in den Werksumbau. Wir haben schon mal Elektroauto-Initiativen gehabt. Die waren zu früh. Die sind übrigens gescheitert. Dann war eine Phase, da war die Welt noch nicht bereit dafür. Jetzt macht sie das mit hoher Dynamik und wir wollen natürlich dabei sein.
Frau Müller, den Satz, dass man 100-mal mehr Autos nach China verkauft als die Chinesen nach Deutschland, den höre ich sehr oft von Ihnen. Aber es ist doch so, wenn man den chinesischen Markt anschaut, dann ist der Anteil der deutschen Autos einfach sehr, sehr gering. BYD ist da absoluter Marktführer und gleichzeitig hat BYD angekündigt, aufzuholen in Deutschland in den nächsten 6 Monaten. Also muss man nicht eigentlich damit rechnen, dass die Chinesen diesen Markt auch dominieren werden und zwar ziemlich bald?
Ich bin da optimistischer, weil ich um die Qualität unserer Autos, unserer Produkte und des Angebotes weiß. BYD wird auch mit einem Auto sehr wahrscheinlich über 30.000 Euro in den Markt bekommen. Das ist ein 25 Segment.
25 bis 30.000.
Na gut, am Wochenende hat die BYD-Chefin in einem Interview noch was anderes gesagt. Wir warten es einfach ab. Wir stellen uns dem Wettbewerb. Wissen Sie, ich kann nicht überall den Wettbewerb einfordern und dann auf einmal sagen, aber bei uns hätte ich den nicht gerne. Ich will nur noch mal sagen, es gibt schon auch einen Umkehrschluss zu der Frage der Produktionskosten. Wenn ich eben über den teuren Standort gesprochen habe, dann hat das auch natürlich dann damit zu tun, wie können wir und wo können wir Autos bauen. Ich möchte die Autos nicht nur in China, in den USA, woanders bauen. Ich möchte sie auch gerne hier weiterbauen. Das ist ein wichtiges Thema. Und wir haben die Aufgabe, technologisch immer ganz vorne mit dabei zu sein, dass wir diesen Wettbewerb mitgestalten können. Nur, ich sage nochmal, ein Punkt ist, wenn China einen Markt von 1,4 Milliarden Menschen hat, dass da gigantische Unternehmen entstehen. Das ist für mich klar. Für mich ist immer wichtig, sind wir in absoluten Zahlen gut dabei, können wir viele unserer Produkte verkaufen und wie sieht die Perspektive aus? Und dafür strengen wir uns jeden Tag neu an.
Aber die Perspektive sieht nicht gut aus. Die Unternehmen sind auch, der IFO-Geschäftsklima-Index zeigt, sind sehr pessimistisch. Beispiel VW, da drohen Kürzungen, Stellenkürzungen, da stehen
Länder still. Ja, jetzt müssen wir es nur ein bisschen auseinander halten. Das ist ja jetzt zum Beispiel auch der Abbau der bisherigen Verbrennertechnologien. Dass da jetzt auch Arbeitsplätze transformiert werden, ist ja klar. Ich kann ja nicht sagen, ich steige um vom Verbrenner auf Elektro und glaube, das hat keine Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Das ist ja das, worauf wir immer auch schon hingewiesen haben. Übrigens bitte ich, dass wir da auch mal ganz besonders auf die Zulieferindustrie, die industrielle, mittelständische Zulieferindustrie schauen. Da wird für viele sich gigantisch die Welt ändern und noch nicht jeder findet ein neues Geschäftsmodell, weil das Elektroauto einfach andere Komponenten hat. Und insofern sind wir hier auch als Standort insgesamt vor einer großen Herausforderung, unabhängig davon, dass wir, glaube ich, gute Elektroautos für die Zukunft auch bauen. Aber dieser Umstieg hat auch Konsequenzen für die Beschäftigung.
Ich meine auch immer so ein bisschen Hybris festzustellen, wenn ich die Autoindustrie höre, dass man auf die Qualität der deutschen Modelle setzt und da immer noch glaubt, Stärke zeigen zu können. Das ändert sich vielleicht, wenn man nur auf die E-Auto-Modelle schaut. Ich habe mit Menschen gesprochen, die E-Autos fahren, die sagen, also auch so ein VW-E-Auto ist nicht mehr das, was ich mir eigentlich mal unter einem VW vorgestellt habe. Das ist nicht die Qualität. Da ist die IT nicht wirklich schnell, die Innenausstattung ist nicht mehr das, was man gewohnt ist. Mhm. Und da könnte man sich genauso gut ein chinesisches Modell kaufen.
Nein, ich glaube, erstens ist Qualität schon immer ein wichtiger Punkt und Qualität zeigt sich auch in Leistungselektronik und vielen anderen Dingen, in Sicherheitsfragen und natürlich aber auch in Haptik. Also wie Sie das empfinden. Da übrigens, da wandeln sich Geschmäcker auch ständig und da muss man immer schauen, arbeitet man noch nach dem Bedarf der Kunden. Die chinesischen Kunden haben ganz andere Bedarfe derzeit im Auto als wir. Das wird sich auch stärker annähern. Also in China ist ein Auto auch so ein Ort der Me-Time. Dann finden Videokonferenzen im Auto statt. Da wird Computer gespielt, da wird auch mal Karaoke gesungen, die E-Mails gecheckt, getelefoniert und anderes mehr. Das heißt, viel mehr elektronische Bedarf als Durchschnittsfahrer in Deutschland den hat. Aber wenn ich an meine Tochter jetzt wieder nochmal denke, da wächst natürlich eine junge Generation dran, die will das auch mit einer ganz anderen Haptik haben. Und je autonomer wir fahren, und deshalb forschen wir auch sehr beim autonomen Fahren, umso mehr wird sich natürlich die Frage stellen, was mache ich dann im Auto? Also völlig klar, da liegt ein Riesenfeld. Wie gesagt, ich glaube allerdings Qualitäten, Leistungselektroniken, Sicherheitsfragen, da sagen Sie, ist ein bisschen Hybris, aber ich finde, da sind wir zu Recht stolz, dass wir auch immer noch gute Autos bauen.
Sie sind auch teurer. Das ist ein Problem.
Kommen wir wieder zum Standort auch ein bisschen?
Das auch, ja. Sie sind teurer und man hat aber auch gesagt, das ist sozusagen die Nische, die man schaffen kann, um qualitativ hochwertige Produkte auch in China weiterhin unterbringen zu können. Aber die chinesische Wirtschaft schwächelt und da lässt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das Interesse nach, sich so ein teures deutsches E-Auto zu kaufen.
Also natürlich wollen wir auch diese Autos nicht bewusst teuer, sondern so günstig wie möglich bauen. Ich sage nur, wenn man Arbeitskosten vergleicht, wenn man sieht, dass die Energiekosten hier 3 bis 5-mal so hoch sind wie an relevanten anderen Standortfaktoren, dann hat das Auswirkungen. Ich glaube, es wird immer verschiedene Bedarfe geben im Volumenbereich, also die vielen so günstig wie möglich Autos. Es wird Premiumbedarf geben und wir wollen natürlich alle Segmente bedienen und jeder muss für sich schauen, seine Marktsituation, seine Marktnische da auch in Zukunft zu finden.
Sie hatten jetzt mehrmals schon erwähnt, dass die Standortbedingungen in Deutschland so schlecht sind. Umgekehrt muss man aber auch sagen, die Bedingungen in China sind nur deshalb so gut, weil der chinesische Staat subventioniert, weil er die Branche dort sehr, sehr stark fördert, sich nicht an die Regeln der Welthandelsorganisation hält, Gespräche zu nichts geführt haben. Und deswegen versucht ja die EU jetzt mit Ausgleichszöllen fairere Bedingungen zu schaffen. Sie sind dagegen. Da passt doch was nicht.
Ja, erst einmal ist das nur die Spitze. Also, dass es jetzt nur deshalb günstiger ist, weil man Subventionen zahlt, ist schlichtweg falsch. Also ich will das auch nochmal sagen und es darf die EU nicht dazu verleiten, diese anderen Standortdinge nicht ernster zu nehmen, als es aktuell tut. Handelsabkommen zum Beispiel zu schließen über Rohstoffe, Batterieproduktion, Halbleiterproduktion aufzubauen. Das zur Energiepolitik habe ich schon vieles gesagt. Das zweite ist, natürlich haben wir ernste Handelsthemen mit China. Übrigens nicht nur die, die Sie angesprochen haben. Ich würde mir auch wünschen, dass man mal über Mittelstand spricht, über die Frage gleicher rechtlicher Rahmenbedingungen und andere Dinge mehr. Wir haben die EU seit langem schon aufgefordert, solche Gespräche auch zu führen, denn das Investitionsabkommen, was mit China solche Dinge ja regeln sollte, ist seit, glaube ich, jetzt fast 3 Jahren ausgesetzt. Also es gibt Handels- und Bedarf. So, jetzt ist ja die Frage, ob das Instrument, was man wählt, ein geeignetes ist, um das Problem zu beseitigen. Erst einmal, es gibt ja jetzt nicht nur Zölle auf chinesische Autos, sondern auf in China gebaute Autos. Also es ist jetzt ich wollte nur erstmal sagen, es ist ein Instrument.
Aber ja nicht umsonst. Das macht die EU ja nicht, weil es deutsche Hersteller oder weil es deutsche Autos sind, sondern man hat ja geschaut.
Ich will ja nur trotzdem sagen, wen will man hier von wem wie schützen. Das muss man ja nur trotzdem nochmal sehen. Also erstmal ist das schon bemerkenswert und ich finde auch für mich nicht in jedem Fall nachvollziehbar, was da an Ergebnissen herausgekommen ist. Das haben wir kritisiert. Das zweite aber, ist, ich finde,
da
es
da muss ich aber ganz kurz doch widersprechen, weil die EU hat ja ganz klar gemacht, sie hat geschaut, wer wird wie subventioniert.
Nein, die EU hat in einem hohen Maße pauschalierte Sätze angesetzt. Sie hat 2, 3 Unternehmen direkt untersucht und sie hat bei ganz vielen pauschalierte Sätze angesetzt. Deshalb kritisieren wir das auch das Verfahren. Da bleibe ich auch bei, dass ich diese Untersuchung nicht für besonders tragfähig halte. Aber wenn wir uns von der Frage mal lösen, Sie haben ja gesagt Ausgleichszölle und so weiter. Ich glaube, dass die Gespräche mit China in einem Abbau von wechselseitigen Hemmnissen laufen sollen und nicht in einem Aufbau. Wenn Sie Zölle oder Subventionen zahlen, dann erwarten wir Zölle. Am Ende verteuert das übrigens für jeden Verbraucher auch das Auto. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Das an einer Schwelle, wo wir gerade darüber geredet haben, wie wir jetzt möglichst viele Elektroautos in den Markt bekommen.
Also Sie wollen akzeptieren, dass China...
Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich habe gesagt, wir haben Handelsthemen mit China. China nimmt zum Beispiel 15% Importzoll, wir nehmen 10%. Da kann man sich, China konnte die Zölle absenken. Zweitens, wir könnten über Reziprozität denken, dass man nachdenkt, Autos, die ihr hier anbietet, könntet ihr ja, wie wir sie in China bauen, könntet ihr sie zum Beispiel in Europa bauen. Über solche Themen könnte man nachdenken. Und es gibt eine Menge anderer Instrumente, die meines Erachtens nicht ausreichend wechselseitig ausgelotet sind. Ich will
aber
nur sagen,
Müller, dafür müsste man ja eine Verhandlungsmasse generieren. Also ja, man muss ja China an den Punkt bringen, wo sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und man hat ja jahrelang verhandelt und man hat darauf hingewiesen und es ist nichts.
Man hat nicht jahrelang
passiert.
Verhandelt. Man hat eben nicht.
Man hat gesprochen.
Nein, man hat ja jetzt diese Aktion, hat man ja in diesem Jahr gestartet. Man hatte dann, ich finde jetzt mal, wir können auch mal so fair sein zu sagen, wir hatten Europawahlen, wir haben noch gar keinen neuen Handelskommissar. Also ob die Gespräche so intensiv geführt sind, wie man sie hätte führen können, will ich mal dahingestellt lassen. Mir ist nur wichtig, dass wir eine Politik generell machen müssten. Und das ist der Punkt, der mich daran stört. Wir akzeptieren damit quasi eine Eskalationsspirale. Und gerade Europas Wirtschaft und insbesondere die deutsche hängt es an Export.
Das sehen jetzt aber ganz
darf
viele.
Nur,
das sehen
darf
aber
ich
ganz
nur einmal
viele,
ausführen, wo meine Idee ist, warum ich sage, ich komme zu einem anderen Schluss als Sie. Ich weiß, dass das viele andere sehen. Es sehen insbesondere auch andere Industrien
anders. Aber
auch
Experten und China-Experten und Auto-Experten. Ja. Und 80% der Industrie laut einer Umfrage sind für Zölle.
Ja. Aber aus der Automobilindustrie ist kein Unternehmen dafür. Und warum ist aus der Automobilindustrie kein Unternehmen dafür? Weil wir exportorientierte Industrie sind.
Und
weil
die anderen
wir,
nicht?
Nein, weil die meisten sind importorientierte Industrien. Schauen Sie sich das an. Wenn Sie von chinesischen Billigprodukten geschwemmt werden im Markt, ist das eine ganz andere Situation, als wenn Sie, deshalb habe ich das eben mal gesagt, so viele Autos in China oder weltweit insgesamt absetzen. Unsere Industrie lebt davon, dass wir weltweit Märkte bedienen können und dass es eben wichtig ist, dass wir Zollschranken abbauen, dass wir unsere handelspolitischen Aufgaben machen und dass wir für offene Märkte eintreten. Ich finde, das ist kein Modell der Vergangenheit, des Retros und so weiter. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass für uns ein großer Hebel hängt. Selbst im Maschinenbau, selbst in der Elektroindustrie in Deutschland ist das anders und wird das bei diesen Unternehmen anders gesehen. Das ist auch verständlich, aber es ist eine andere Situation. Warum die EU sich nun ausgerechnet die exportstärkste Industrie ausgesucht hat, um die China-Themen. Man hätte über Landwirtschaft sprechen können, man hätte auch über viele andere Themen sprechen können. Ich halte das Problem für richtig benannt, aber das Instrument für falsch. Da werde ich bleiben. Und die sogenannten Experten sozusagen schauen meines Erachtens oftmals nur auf dieses Importthema und nicht auf das Exportthema. Wenn China uns den Markt verschließt zum Beispiel, das könnte ja eine der Gegenreaktionen sein, deshalb rede ich ja von Eskalationsspiralen. Das ist ja meine Sorge, die dann entstehen können. Zölle, Gegenzölle und am Ende bauen wir alles wieder auf, dann haben wir Europäer mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und deshalb muss man doch mal in der Lage sein, zu überlegen, ist das Instrument das Richtige?
Sie argumentieren immer, deutsche Automobilindustrie ist exportabhängig, aber ja nicht alleine nach China.
Nicht abhängig. Ich würde mal sagen, erstens ist es super gut, dass wir exportieren, weil wir damit hier viele Arbeitsplätze haben.
Aber nicht nach China. Autos werden auch innerhalb der EU verkauft.
Ja, aber trotzdem doch jetzt mal bitte. Wir verdienen in China in einem hohen Maße das Geld, was wir hier in diese Transformation auch investieren.
Das sind in China produzierte Autos.
Nein, auch nicht nur. Aber die Premium-Marken, also viele Premium-Marken, aber auch die Volumenhersteller. Also da glaube ich, dass ich die Handelsströme ganz gut kenne und will auch mal sagen, auch vom chinesischen Markt und dem schnellen Hochlauf, weil halt viele Menschen ja das erste Auto überhaupt kaufen, während in Europa eine große Marktsättigung ist und anderes mehr, lernen wir natürlich jetzt auch viel im Hochlauf der Elektromobilität, also auch was Effizienzen und Themen angeht und anderes mehr. Also ich bleibe und werde da auch leidenschaftlich für kämpfen, für einen jemand sein, der sagt, vom internationalen Handel profitieren wir alle. Ich glaube auch, dass internationaler Handel politische Brücken bauen kann nach wie vor und wir sollten halt deshalb gerade als Europäer, die ja sonst vielleicht weltpolitisch auch nicht so viel in die Waagschale zu werfen haben, sollten wir als allererstes ein riesengroßes Interesse haben, uns auch über Handelsabkommen, Rohstoffabkommen und auch über exportorientierte Industrien. Und deshalb sehe ich das nie als Abhängigkeit, sondern ich sehe es als Riesenchance, dass wir hier Arbeitsplätze haben, weil wir exportieren.
Sollte man im Sinne der Transparenz nicht aber auch sagen, dass die deutsche Automobilindustrie sich in die Höhle des Löwen begeben hat, in China, einem nicht demokratischen Land, in Joint Ventures begeben hat mit chinesischen Firmen, die staatseigene Unternehmen sind? Was bedeutet, dass 50% der Umsätze, die man in China tätigt, an den chinesischen Staat gehen, muss man nicht der Transparenz halber auch sagen, dass 20%
an das Unternehmen, mit denen man da kooperiert, ne?
der Mercedes-Gruppe chinesischen Investoren gehört. Man ist doch überhaupt nicht mehr unabhängig von China.
Na, erstmal ist man doch insgesamt in einer globalen Welt. Sie tun jetzt so, als ob das schlimm wäre. Ich finde das erstmal positiv, dass wir internationale...
Man muss es nur erwähnen, ja, wenn man argumentiert.
Wir verschweigen das ja auch überhaupt nicht. Wenn ich ja jedes Jahr mal gesagt, mein Gott, Sie hören von mir jedes Mal, wir verkaufen 100-mal so viele Autos in China wie umgekehrt, dann weiß ich, dass das jemand als negative Abhängigkeit auch definiert. Das haben Sie jetzt nicht getan. Aber das ist zurzeit so ein Duktus und den finde ich schwierig. Wir werden als Europäer nicht ausreichend Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze sichern. Wir werden übrigens auch keinen Einfluss auf Klimaschutz, Menschenrechte und anderes haben, wenn wir sagen, wir wollen diese außenpolitische Verwebung nicht. Ich glaube übrigens, dass auch durch die Kooperationen und durch Joint Ventures etc. wir in China auch etwas bewegen. Vielleicht nie schnell genug und so weiter. Aber dadurch, dass wir ja exportorientiert sind, bringen wir ja auch vieles an Werten, an Punkten, an Themen, die uns wichtig sind, auch in andere Länder. Und ich sage nochmal, Länder, die miteinander auch im Handel sind, die sind auch vielleicht politisch eher bereit, aufeinander zuzugehen. Und deshalb finde ich das so wichtig. Ich glaube, dass uns allen bewusst sein sollte, auch gerade in den geopolitischen Spannungen, die wir ja auch erleben, dass wir eher mehr als weniger miteinander brauchen. Und deshalb brauchen wir auch Handelsbeziehungen.
Frau Müller, zum Schluss möchte ich noch den Blick in die Zukunft wagen, auch wenn wir beide keine Hellseherinnen sind. Würden Sie eine Wette eingehen, dass die deutschen Autobauer die Transformation überleben?
Das würde ich auf jeden Fall. Ich bin da auch jetzt gerade kommen von der IAA Nutzfahrzeuge. Da geht es um die Logistik und den Bereich der Zukunft. Da habe ich so viel Tolles gesehen. Ich sehe so viele tolle Forschungsgemeinschaften und Kooperationen hier in Deutschland, auch in der Kombination mit Universitäten. Ich bin da optimistisch. Ich kann das nicht für jeden sagen. Das weiß man nie, was in einem Unternehmen passiert. Aber die deutsche Autoindustrie wird international mit Sicherheit auch führend bleiben.
Und können Sie ausschließen, dass Sie mal ein chinesisches E-Auto fahren werden?
Da müsste viel passieren, um mich davon zu überzeugen, weil ich tolle deutsche Marken sehe.
Frau Müller, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenfalls.